So, ich würde gerne zu Beginn noch beten. Herr Jesus, wir singen das aus ganz tiefer Überzeugung, dass du gekommen bist, um uns und letztlich die ganze Welt zu dir zu ziehen. Wir freuen uns darüber. Wir wissen das ganz tief. Und doch, Herr Jesus, müssen wir sagen, dass die Weltgeschichte immer mehr bergab geht. Dass wir da so wenig äußerlich sehen können. Du weißt, dass wir auch darunter leiden, dass uns das wehtut, wenn wir sehen, wie die Welt immer brutaler wird. Angefangen schon beim ungeborenen Kind und es endet bei dem Umgang mit den Menschen, wie immer dieser Umgang aussieht. Herr, es tut uns weh. Und wir wissen, du bist gekommen. Wir bringen das schlecht, oft schlecht zueinander. Jetzt wollen wir dich einfach bitten, Herr Jesus, wir haben das immer wieder nötig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die deutlich machen, Herr, dass du dennoch der Regent der ganzen Geschichte bist und dass du die Geschichte an einen Punkt führst, der eine ganz tiefe Wende hat und dass du letztlich die letzten, tiefsten, wunderbarsten Herrlichkeitsziele mit aller Kreatur hast. Herr Jesus, wir wissen darum und dieses Wissen ist etwas so Herrliches und so Wunderbares und wir können dadurch einfach alles, was uns bewegt und wo wir noch Fragen haben, einfach dir hinlegen. Wie wunderbar haben wir es. Segne uns jetzt auch diesen Morgen. Amen.
So. Da drüben liegt also noch das Buch, Gott macht Geschichte. Oder Ernst Schrupp, ich habe ihn leider gestern Abend nicht vorgestellt, es wäre auch sehr dürftig ausgefallen. Aber wenn Sie mehr über ihn wissen wollen, Bibelschule, Wiedenest, Christoph Köhler, Johannes Warns, wer Griechisch gelernt hat in irgendeinem Seminar, der hat damit zu tun gehabt und vor allen Dingen Erich Sauer. Ich wundere mich immer wieder, dass die Bücher von Erich Sauer nicht bekannt sind. Es tut mir richtig weh, dass es einen Theologen gibt, ohne Erich Sauer zu kennen. Und da ist das alles beschrieben, kriegen Sie für 10 bis 15 Mark, je nachdem, was Sie reinlegen. Und alle, die dieses Buch kaufen oder schon gekauft haben, die kriegen noch eine Dreingabe, so ein Betthupferle. Und zwar Koransuren, die von Jesus berichten, sind hier zusammengestellt von Bruder Schrupp. Die können Sie also dann noch abholen oder wer da drüben jetzt noch eins kauft, kann das dann mitnehmen. Dann oben auf dem Büchertisch möchte ich hinweisen auf zwei Bücher, die von Bruder Schrupp geschrieben wurden. Israel in der Endzeit. Hier ist eine klare biblische Aussage über die Bedeutung Israels und den Verlauf von Israel im Blick auf die Eschatologie, die endzeitlichen Ereignisse, Heilsgeschichte und Zeitgeschehen. Also passt ganz genau in unser Thema rein. Und dann hier noch ein Buch, Israel und das Reich des Islam. Die Bibel als Schlüssel zum Weltgeschehen. Ebenfalls von Bruder Schrupp können Sie oben kaufen. 17,95, wenn Sie es gleich sagen, sonst kurz 18. Und hier 12,95, da geht es gleich zahlen, wer es später zahlt, 13 Mark. Ja. Also, ich möchte sehr empfehlen, wer mal etwas einen biblischen Überblick haben möchte und nicht bloß punktuell irgendwo ein Bibelverschen rausnehmen, so Sultaninen zupfen, wo es gerade einem passt und was sagt die Bibel nur mir persönlich, sondern wer einen Gesamtüberblick über den roten Faden, von dem wir gestern Abend gehört haben, den ganzen Heilsplan Gottes, den Ratschluss Gottes, vom Herzen Gottes bis zu den letzten Zielen. Wer da etwas Näheres haben möchte, lesen möchte, der greife dazu. Und für uns spielt heute Islam und Israel eine ganz bestimmte und besondere Rolle. Und das müssen wir Gläubige einfach wissen. Sonst gehen wir irgendwo auf den Leim und dann passieren Dinge wie in Deutschland. Darüber will ich nicht weiter reden. Aber jetzt kommst du dran.
Ich habe den Koran mitgebracht. Sie werden gleich einige Suren von mir aus dem Koran hören und werden dann gleich den aktuellen Bezug selbst herstellen können. Gestern Abend sollte das eine Gesamteinführung sein in unser Anliegen dieser Konferenz, die Bibel, dass wir es verstehen, wie sie sich selbst versteht und dass wir sie so lesen und uns dann absolute Autorität ist. Und dass wir eben aus der Bibel erkennen können, den ganzen Lauf der Geschichte. Und dass es letzten Endes die Geschichte des Heils Gottes mit seiner ganzen Menschheit ist. Und er führt zum Ziel. Auch durch die Zeiten, auch durch die Krisen, er ist und bleibt im Regiment. Und wer seinen Gott kennt, so steht es einmal im Daniel, der macht sich stark. Denn auf der anderen Seite gibt es die, die abfallen von Gott. Und dann eben das prophetische Wort, das notwendig ist zur Lagebestimmung. Und nun, meine weiteren Referate, sie bilden miteinander eine Einheit. Jetzt das endzeitliche Gefälle in unserem Jahrhundert. Wohin geht's da? Was zeichnet sich da ab? Welche sind die Hauptströmungen? Heute Abend der Weg Israels in unserer Zeit, aber morgen dann auch, damit muss ich dann leider schließen hier, weil ich zu meinem Urenkel muss. Das ist wichtig. Ja, ja. Die Gemeinde Jesu im Verhältnis zu Israel und zur Welt, ihre Verantwortung. Ich steige heute Morgen ein mit einem Wort Jesu, unseres Herrn, des Messias, Jesus Christus, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, aus seiner Endzeitrede dort. Vers 24b, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und Vers 27, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jetzt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt euer Haupt empor, weil eure Erlösung naht. Und das nun wieder ganz persönlich. Darf ich Ihnen zum Merken mitgeben? Das Evangelium ist immer ganz sachlich und ganz persönlich. Und was sich persönlich wird, was sich per du kommt, das geht per du. Per du, französisch verloren. Da sagt Paulus in Römer 13, Vers 11, und dies als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, die ihren Herrn kennen, machen sich stark angesichts des ganzen Abfalls in der Welt, auch in Israel, auch in der Kirche. Dass die Stunde schon da ist, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist eure Erlösung, eure Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Dazu zwei Professoren unserer Tage. Der eine, Moralphilosoph, Sozialphilosoph, christusgläubiger Mann, ich kenne ihn persönlich. Ich weiß nicht, ob er schon hier auf Langensteinbach-Höhe war. Professor Günther Rohrmoser, in seiner Arbeit Glaubenskrise zur Lage des Christentums, geschrieben 1994. Da sagte er, die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist keine besondere Qualität eines Universitätsprofessors. Es sollte den Christen zu eigen sein. Nach der christlichen Lehre ist es eine der großen Gaben, mit der Gott seine Gemeinde bedacht hat. Sie sollte deshalb stets auf die Zeichen der Zeit achten. Matthäus 16, Vers 6, Lukas 19, Vers 24. Auch eine zweite Gabe, nämlich die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, sollten die Christen besitzen. 1. Korinther 12, Vers 10. Auf die Zeichen der Zeit achten, Kriterien dazu haben, um sie recht erkennen und deuten zu können. Und dann die Geister zu unterscheiden. Kriterien dazu haben, die Geister zu unterscheiden. Der andere Professor, den ich dazu zitieren möchte, ist Erziehungswissenschaftler und Therapeut, Professor Dr. Michael Dietrich, der ein Vorwort geschrieben hat zu einem der Bücher von Marius Bahr, den Sie noch in den nächsten Tagen hier haben werden. Er schreibt da: Immer wieder habe ich in Vorträgen und Publikationen darauf hingewiesen, dass wir die Ressourcen, die Quellen, die uns die Heilige Schrift anbietet, nicht nur auf das Hier und Jetzt beschränken sollten. Vielmehr, das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Es führt weit über die persönlichen Probleme hinaus und hilft dann doch wiederum zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Wenn wir heutzutage, so Professor Michael Dietrich, wenn wir heutzutage auch in Kreisen lebendiger Christen immer häufiger neurogene Depressionen vorfinden, was ist das denn? Das heißt seelische Verstimmungen, die mit Leere, Sinnlosigkeit, Perspektivenlosigkeit zu tun haben, dann ist dies nicht zuletzt durch eine einseitige Verkündigung zu begründen, die ihren Schwerpunkt nur im gegenwärtigen Geschehen sieht. Die ganze Heilige Schrift weiß doch weit mehr zu sagen. Nun, welche Bewegungen können wir erkennen in diesem endzeitlichen Gefälle unseres Jahrhunderts? Ich sehe da hauptsächlich vier Bewegungen unserer Zeit. Und jede dieser Bewegungen möchte zum Ende hinlaufen, zu einem Ziel hinlaufen. Und das in endzeitlicher Rasanz. Wir leben in einer Zeit, das ist ein Kennzeichen unserer Zeit, einer Rasanz, die nicht wieder rückläufig wird, sondern zunimmt. Schnelligkeit, Beschleunigung. Da sind zwei Bewegungen, die ununterbrochen, sei es in mehr positive oder mehr negative Erscheinung, die Jahrtausende durchlaufen und die Menschheit entscheidend berührt haben. Das ist einmal das Judentum. Seit 4000 Jahren von Abraham an lesen Sie 1. Mose 12 und dann das ganze Alte Testament und auch das Neue Testament zu dieser Bewegung. Und zum anderen das Christentum seit 2000 Jahren durch das erste Kommen des Messias Jesus Christus, der ja aus den Juden gekommen ist. Hier haben Sie die Verbindung, die unlösliche Verbindung. Er ist die unlösliche Verbindung zwischen Juden und Christen. Er, der Messias Jesus Christus. Und nun jetzt die Frage, wo und wie befinden sich diese beiden Bewegungen heute? Judentum, Christentum, Juden, Christen. Und auf welches Ziel hin verlaufen sie in diesem endzeitlichen Gefälle? Dieses unseres Jahrhunderts, das nun ja auch tatsächlich in wenigen Jahren nach dem Kalender zu Ende geht. Und In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Wir haben hinter uns Jahrhunderte, fast 2000 Jahre, ein gestörtes Verhältnis zwischen Juden und Christen mit katastrophalen Folgen für die Juden, aber auch für die Kirche. Und das Judentum, unser Jahrhundert, die entscheidende Bewegung ist da der Zionismus. Und jetzt haben wir ein Jubiläumsjahr, ist Ihnen das schon aufgefallen, dass in diesem Jahr vor 100 Jahren der Aufbruch war, der erste zionistische Kongress in Basel mit Theo Herzl, der dieses programmatische Buch geschrieben hat, der Judenstaat, der denn auch geworden ist, 50 Jahre später, 1948. Das ist diese Bewegung zurück nach Zion. Und gibt es nun eine Versöhnung nach Auschwitz, nachdem Auschwitz das katastrophalste Ereignis der Geschichte überhaupt in unserer Zeit? Auschwitz, die Judenvernichtung, die Absicht, Endlösung der Judenfrage in dem sogenannten christlichen Europa, Abendland. Gibt es eine Versöhnung in Auschwitz? Finden Sie sich, Juden und Christen, am Ende auf dem Weg zum selben Ziel oder nicht? Denn er wird wiederkommen und er ist derselbe, der Messias Israels, der Heiland und Retter Jesus Christus, unser Herr Jesus. Mit dem Ziel, jetzt lese ich ein weiteres Wort aus Römer 11. Bitte, diese Kapitel sollten wir verstehen. Römer 9 bis 11. Hier ist die Rede von dem Verhältnis Judentum, Christentum, Israel, Gemeinde Jesu und auch der Völkerwelt. Ziel, wenn er kommt, wer? Er, da ist nur einer, es gibt keinen anderen. Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, Schwestern, dass euch dieses Geheimnis, Israel, Gemeinde, Evangelium Jesu Christi, unbekannt sei, damit nicht ihr euch für klug haltet, über die Juden erhebt, ihr christlichen Kirchen. Wie geht's weiter? Verstockung, Beiseitesetzung ist Israel zum Teil widerfahren. Wie lange? Bis die Vollzahl der Nationen, die Fülle der Nationen eingegangen sein wird, wo hinein ins Heil. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, lest die Bibel. Aber es gibt auch gegenläufige Bewegungen. In unserem Jahrhundert, in diesem endzeitlichen Gefälle zum Ziele hin. Auf der einen Seite empfinden wir es negativ, dieses Gefälle. Auf der anderen Seite ist es höchst positiv. Es kommt mit einigen Schritten zu dem Ziel, was Gott will. Das Ganze sind Geburtswehen einer Schwangeren. Und es gibt auch noch Presswehen. Aber er kommt, es kommt. Zugleich gegenläufige Bewegung mit einem anderen Ziel, ja mit einem anderen, einem Pseudo-Evangelium, antimessianisch, auch das Reich aber ohne Christus. Auch das Reich, aber ohne Christus. Auch Heil, aber ohne Christus. Da ist der Atheismus und da ist der Islam. Ich nenne diese beiden, diese zwei, letztlich mit demselben Ziel, aber dann am Ende Zielverfehlung. Das ist ja Sünde, Hamartia, Zielverfehlung. Und da ist unsere ganze Aufgabe, Brüder und Schwestern, die Menschen zu warnen, den Menschen zu helfen, nicht in dieser oder jener Bewegung drin zu sein und das Ziel zu verfehlen. Meine Kinder, meine Schwiegerkinder, meine Enkelkinder, mein Urenkel und die ihren auch. Und unsere Umgebung. Der Atheismus in unserer Zeit im einst christlichen Abendland. Ja, zwei Versuche. Den Atheismus mit allen Mitteln eines modernen Staates durchzubringen. Es zu einem Reich zu schaffen. Einem antimessianischen Reich. Bei uns das Dritte Reich und die Sowjetunion. Sind zusammengebrochen als Systeme, als Reiche. Aber nicht der Atheismus. Der lebt weiter und wenn ich es recht sehe, heute in der Gesellschaft. Aber auch der Islam als eine nachbiblische und damit antibiblische, nachmessianische, also im Kommen des Messias Jesus Christus entstandene Religion und damit eben antimessianische Weltreligion, heute im Vormarsch überall, selbst in Amerika, selbst in Australien. Ich war erstaunt, ich war im vergangenen Jahr in Polen und begegnete einem gläubigen Lehrer aus Australien, aus Sydney. Ich sagte, habt ihr denn auch den Islam bei euch? Oh ja. Ich sage, in welchem Ausmaß denn? In meiner Stadt Sydney, 2,5 Millionen Einwohner, gibt es über 250.000 Muslime. Wo kommen die her? Aus Arabien. Zielperspektive ist hier, jetzt sehe ich das von der Heilsgeschichte her, die uns das hinterleuchtet, ist eben doch Gott dahinter. Aber es sind auch die Antigötter, die Mächte und Kräfte da, die ja zu ihrem Ziel kommen wollen. Und ein ganz großes Streben, und von daher erklärt sich auch die Rasanz unserer Tage, dem Christus vorwegzukommen. Dem Reich Christi vorwegzukommen, ihr Reich aufzurichten. Und davor ist schon im Alten Testament gewarnt. Dann lesen wir im Neuen Testament Offenbarung 13. Und das war das Verhängnis im Dritten Reich, dass die Christen meinten, sie müssten immer noch diesem antichristlichen Staat und Regime und so weiter untertan sein nach Römer 13 und haben nicht gemerkt oder haben nicht wahrhaben wollen, dass dieser Staat und dieses Regime mit diesen Männern wie Hitler und so weiter bereits antichristliche Züge trugen, so nach Offenbarung 13. Mir kam das so vor, als sei da einer hineingeritten in die Szene, 10 Millionen Arbeitslose, ein großes Durcheinander. Ich habe das erlebt, ich bin Jahrgang 1915 und wie sie sich bekämpft von links und rechts, ihre Schlägertrupps hatten, Blut floss. Dann ritt da einer hinein in diese chaotische Szene, sage ich mal. Und alle, und zwar auf weißem Pferd, Offenbarung 6. Alle riefen Heil! Ich höre das noch, wenn das Wort Heil aufklingt. Höre ich in meinen Ohren noch akustisch, Heil, Heil, Heil. Und sie hätten diese Massenversammlung erleben müssen, wie ein ganzes Volk fanatisiert worden ist. Auch die Christen. Da war der große Abfall vom wirklichen Glauben, vom christlichen Glauben im Dritten Reich. Und der hat nicht wieder aufgehört bis in unsere Tage. Die deutschen Christen, die artgemäßen Christen, mit deutsch-christlicher Theologie, Befreiungstheologie in den Tagen. Ja, und dann kam derselbe Mann auf rotem Pferd. Es war gar nicht lang danach. Ich war gerade verheiratet, musste 10 Tage später in den Krieg. Da kam er auf rotem Pferd und das Blut floss. Zweiter Weltkrieg. Und dann kam er auf schwarzem Pferd, auf fahlen Pferd und da kam der ganze Zusammenbruch. Jetzt, der Weg Israels in unserer Zeit, positive Bewegung, kommen wir da darauf. Die Gemeinde Jesu im Verhältnis zu Israel und der Welt. Wo stehen wir? Was ist unsere Aufgabe? Ein Christ ist nie ohne Aufgabe. Ein Christ ist nie ohne Verantwortung. Ein Christ hat sich immer auseinanderzusetzen mit den Strömungen der Zeit und muss wissen, wo er steht, ob in dieser, jener oder noch anderen Bewegung. Und ich sage Ihnen im Dritten Reich, das war eine Erfahrung, viele Christen, bitte auch Pietisten, jawohl, aus unseren Kreisen, nicht nur Landeskirche, auch Freikirche, auch meine Gruppe, die Brüdergemeinden, sind auf dem falschen Fluss geraten und mitgeschwommen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich habe übernächste Woche zu sprechen vor Oberschülern. Aus den Oberstufen dieser Gesamtschule, da in der Schlacht bei uns. Und Zeitzeuge. Und das ist das Oberbergische, dort wo ich herkomme. Und da war eine herausragende Persönlichkeit im Dritten Reich, ein Dr. Robert Ley. Darf ich mal wissen, wem ist dieser Name bekannt? Dr. Robert Ley. Oh ja. Also, dieser Mann kam aus ganz pietistischem Hause. Ich weiß das alles näher von meinem Vater, weil meine Familie, väterlicherseits, die Schrupps, aus diesem Ort, aus Waldbröl im Oberbergischen gekommen sind. Dieser Robert Ley, das wusste mein Vater, er kannte ihn, war der beste Konfirmand seines Jahrgangs. Und dann wurde er Nationalsozialist, er der Christ. Aus ganz pietistischem Hause und wurde blasphemisch, antichristlich, stand unter Suff immer wieder, ich hörte ihn reden, und hatte auch Frauengeschichten. Völlig dem Führer verfallen. Viele hat es gegeben, viele Christen hat es gegeben, aus unseren Kreisen. Da kommen wir nicht dran vorbei, das sind Fakten. Wer das nicht wahrhaben will, der legt nicht die Kriterien an, die nötig sind, um das richtig beurteilen zu können. Und ich vermute, er tut es auch heute wieder nicht. Er tut es auch heute wieder nicht. Ich merke jetzt sehr deutlich an dieser Ausstellung da, Wehrmacht, wie heißt sie, in München. Bitte? Wer macht Ausstellung? Ja, aber wer macht Verbrecher, nicht? So. Ich merke, wie schwer der Umgang mit der Vergangenheit ist. Da sind welche, regen sich furchtbar auf über diese Aufstellung, sind dagegen. Und da sind welche, sind geradezu begeistert von dieser Aufstellung, sind dafür. Beide können nicht richtig umgehen mit der Vergangenheit. Ich war Wehrmachtsangehöriger. Ich sagte Ihnen, gerade verheiratet, 10 Tage später an die Front. Ich war Reserveoffizier und war dann an der Front. Bin mehrmals verwundet worden und so weiter. Gehörte dann aber zu einer Gruppe gläubiger Offiziere im Heer. General Gafkanitz war der Leiter. 3 von uns sind nach dem 20. Juli 1944 an den Galgen gekommen. Wir alle standen auf der schwarzen Liste. Wir wären alle noch dran gekommen. Ich weiß um Schuld und ich habe mich auch darunter gestellt. Ich weiß um das andere. Umgang mit der Vergangenheit ist sehr schwer. Warum? Weil immer in der Vergangenheit auch Schuld liegt. Immer. Und wie kann man Schuld bewältigen? Nur durch Einsehen, Bekennen und dann Vergebung erlangen. Wissen Sie was? Die Fachbereichsleiterin für Geschichte, eine stramme Oberschönrätin, vielleicht aus den 68er Jahren, so sagte man mir, gesagt hat den Schülern, als wir eine solche Doppelstunde im Gymnasium hatten vor ein paar Jahren und ich ihnen sagen sollte, den Abiturienten, wie ich das Dritte Reich erlebt und überlebt habe und auch klar gemacht habe, meine Schuld, aber dass ich sie bekannt habe und dass das ein Neuaufbruch für mich wurde, daraus dann Studentenmission und auch die Berufung in die Weltmission nach Wieden ist. Da sagte die, was ihr aufgefallen sei bei dem Referenten, hat sie ihren Schülern später gesagt, dass der nach dem Ganzen doch wohl mit sich selbst im Reinen sei, was sie so von ihrem eigenen Vater nicht feststellen könne. Das ist dann die Hypothek, die weitergeht an die nächste Generation und an die übernächste Generation, obwohl die nicht schuldig ist an der Vergangenheit. Aber eine Hypothek lastet auf ihr. Das ist dann die doppelte Schuld. Damals schuldig geworden und weil sie aufgearbeitet ist, weil da nicht Vergebung hineingekommen ist und dann von daher ein neuer Kurs eingeschlagen worden ist, schuldig an der kommenden, an der weiteren Generation. Und das Wort steht auch in der Schrift, er sucht heim bis ins zweite und dritte Glied. In welchem befinden wir uns heute? Vielleicht kann noch mal ein Neuaufbruch in unserer Generation kommen. 50 Jahre danach. Wäre das möglich? Mich hat das beschäftigt. Auch im Blick auf unser Werk. In Wiedenest. Und unseren Gemeindekreis. Den Kreis der Brüdergemeinden. Haben wir wirklich Buße getan? Hatten wir Raum zur Buße? Und ich sage, gibt es nicht die Möglichkeit, es jetzt noch nachzuholen, wo es nicht geschehen ist? Darauf komme ich morgen. Nun die islamische Bewegung. Wie versteht sich diese nachbiblische, endzeitliche Religion selbst? Ich nenne Ihnen 5 Kriterien, notwendig zur Unterscheidung der Geister. Denn wir haben heute mit dem Islam zu tun in unserem eigenen Land. Wir haben mittlerweile fast 3 Millionen Muslime. Und die klare Forderung ist, ich habe sie gelesen, von dem gegenwärtigen Vorsitzenden der größten islamischen Vereinigung in Deutschland, bis zum Jahre 2000 erwarten wir 1 Million deutscher Staatsbürgerschaft für die Muslime, für die aus der Türkei in Deutschland. Und sie werden sich weiter damit durchsetzen. Also, 5 Kriterien. Erstens, der Islam versteht sich als vollendete Religion. Ich möchte gerne, dass jetzt ein Muslim hier wäre. Er dürfte das alles hören. Er würde nur den Koran bestätigt finden. Er würde nur sagen können, ja, so sind wir und das wollen wir. Und ich habe auch solche unter meinen Vorträgen gehabt. Also erstens, der Islam versteht sich als vollendete Religion. Jetzt zitiere ich der Reihe nach einige Koran-Verse. Und wenn Sie das nicht alles mitschreiben können, Sie können die Kassette ja haben und das nachher mal nachlesen oder auch Gespräche haben, vielleicht sogar mal. Das wäre auch etwas für Ihre Hauskreise. Es sind ja viele in Hauskreisen. Sie müssen sich beschäftigen mit dem, was heute dran ist. Und dann von der Bibel her hinterleuchten und dann die Hilfen geben. Der Islam versteht sich als vollendete Religion. Seit den Offenbarungen Allahs an den Propheten Anfang des 7. Jahrhunderts. Sure 5, Vers 5. Allah spricht: Heute habe ich euch vollendet euren Glauben. Und es ist mein Wille, dass der Islam euer Glaube ist. Und Islam heißt Unterwerfung, Hingabe an Allah. Und Muslim bedeutet der Unterworfenen. Und Sie müssten das mal miterlebt haben, wie ich in den islamischen Ländern vor den großen Moscheen Tausende von Männern dieser einheitlichen Tracht und dann auf den Ruf des Muizim verbeugen sich vor Allah mit der Stirn auf der Erde. Unterwerfung unter Allah. Sura 3, Vers 106. Ihr Muslime seid die beste Umma, übersetzt Kirche, Gemeinde, die für die Menschen entstand. Sura 8, Vers 40 und 62. Da ist von der Mission als Glaubenskrieg die Rede. Der Islam ist die stärkste, aktivste, erfolgreichste Weltmission in unseren Tagen. Zahlenmäßig. Und das gilt als heiliger Krieg, Dschihad im Namen Allahs. Bis Allah, das ist das Ziel. Der Islam hat ein ganz bestimmtes Ziel. Er hat Perspektive, das ist eine große Schwungkraft, dass er Perspektive hat. Bis Allah als der einzig eine wahre Gott auf dieser Erde herrscht. Und zwar Gebiet nach Gebiet, bis die ganze Erde eingenommen ist. Es geht gar nicht so sehr um den Einzelnen. Es geht um die Gebiete. Es geht um Palästina, ja, als Land. Aber auch bis nach Australien, bis nach Amerika. Das ist das hohe, erhabene Ziel. Und dann, wenn Allah wirklich herrscht, und er wird herrschen nach den Richtlinien des Korans, der Scharia, also das ist sozusagen das bürgerliche Gesetzbuch des Islam, und der Hadith der Überlieferung, was bei uns die Apostelgeschichte wäre, dann wird Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde herrschen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und da heißt es in Sure 2, Vers 186 bis 189, und so bekämpft sie, nämlich die Ungläubigen, die noch nicht sich Allah unterworfen haben, die noch nicht Muslime geworden sind, bis wieder das Ziel, der Glaube an Allah da ist, bei allen da ist. Der Koran, so Sure 17, Vers 9, gilt als Leitschnur zum Richtigsten. Und die jüdisch-christlichen Schriften, also die Bibel, was ist damit? Auf der einen Seite hat Mohammed eine ungeheure Achtung vor den Völkern der Schrift. Er ist geradezu neidisch auf sie und deshalb gibt er auch seinem Volk, den Arabern, die Schrift, den Koran. Und nun gibt es Theologen heute, beispielsweise ein englischer Bischof, der sagt, und wir haben auch jetzt die volle ganze Bibel des einen Gottes, der ja der Gott aller ist und aller Religionen ist, in drei Testamenten. Altes Testament, Neues Testament und der Koran. Frage ich natürlich, ob dieser englische Bischof je den Koran gelesen hat. Glaube ich nicht. Ich frage mich sogar, ob er je die Bibel richtig gelesen hat. Glaube ich nicht. Aber er ist ja nicht der Einzige, das ist das Katastrophale. Und wenn Sie jetzt in den Religionsunterricht reinschauen, ich fragte kürzlich, immer wenn ich unterwegs bin, dann frage ich, dann setze ich mich mit den jungen Leuten zusammen. Wie ist das in der Schule? Was hört ihr? Was lernt ihr? Was glaubt ihr selbst? Und so weiter. Und vielfach sind denn die Eltern, wissen nicht recht zu antworten. In der Gemeinde kriegen sie auch wenig mit. Ja, wir haben einen interessanten Religionsunterricht. Der Religionslehrer gilt natürlich noch als Christ. Kommt ja auch von der Kirche. Und der sagt uns, was Judentum ist und auch was Islam ist. Vielleicht noch Buddhismus und so weiter. Aber diese drei Hauptreligionen. Ja, ist er und? Ja, hat kürzlich gesagt, je mehr er sich damit beschäftigt, umso deutlicher müsse er erkennen, dass das Christentum die schlechteste dieser drei Religionen sei. Das können Sie heute in der Schule mitbekommen. Ist da eine Verantwortung bei uns oder nicht? Als Christen, als Gemeinde. Ich meine, ja. Wir haben noch Möglichkeiten. Im Dritten Reich hörten nachher die Möglichkeiten auf. Aber am Anfang waren sie noch da. Nein, was sagt der Koran selbst zu den Heiligen Schriften, also zur Bibel der Juden und der Christen? Juden und Christen haben in der Bibel die göttliche Offenbarungen verfälscht, jetzt wörtlich, als Lüge gegen Allah. Sure 3, Vers 58, 64, 72. Deshalb müssen Sie nicht wundern, wenn einerseits Muslime, und wir haben sie in unserer Gegend, wir haben sie zum Teil in eigenen Häusern, gehen Sie in die Großstädte, da wohnen Sie unter einem Dach als Christ mit Muslimen. Haben Sie mit denen was zu tun? Kennen Sie das Evangelium? Also hat Gott die Welt, auch die Muslime, auch diese geliebt. Noch die gehen nicht über die Erde, ohne dass Gott sie liebt. Aber im Gespräch mit Muslimen, wenn sie auf die Bibel zu sprechen kommen, wird einerseits eine gewisse Achtung vor der Bibel ihnen bestätigt. Ein Muslim wird keine Bibel zerreißen. Oh nein. Ich weiß von jener Frau, von der ich gestern erzählte, damit bin ich in die Insight hineingekommen. Sie ist ein Insider. Jahre drin. Kennt alles ganz genau. Ja, ihre Bibel hatte sie beiseite gelegt, aber nicht vernichtet. Ihr muslimischer Mann, sie hat ihn ja nachher geheiratet, hat das auch nicht verlangt. Aber die Bibel durfte nicht mehr gelten für sie. Der Koran galt jetzt. Denn die Bibel ist Falsches. In der Bibel ist Falsches. Und das ist die Sünde der Juden und der Christen, dass sie die Offenbarungen Allahs verfälscht haben. Und deshalb muss dein Mohammed kommen, um am Ende der Tage das Richtige und das Ganze und die Wahrheit zu bringen. Der Islam, das ist das Zweite, in welcher Beziehung steht er zum Judentum und zum Christentum? Beziehung zu Abraham, Beziehung zu Jesus, darum wird es denn deutlich. Also Beziehung zu Abraham, zum Judentum und damit heilsgeschichtlich. Der Islam spricht von der Region eures Vaters Abraham, also der Islam. Ist die Region eures Vaters Abraham, er hat euch Muslime genannt. Allah hat euch erwählt. Sure 22, 27. Und Sure 3, Vers 60 ist ein Schlüsselvers im Koran. Es lohnt sich schon, den Koran zu lesen. Man kann einerseits darüber einschlafen, weil man meint, das ist doch sehr langweilig. Andererseits müssen Sie Kriterien haben und müssen Sie herausfinden, was ist denn darin unter Umständen wahr und was ist darin unter Umständen verkehrt und was ist darin unter Umständen sogar ganz und gar antijüdisch und antichristlich. Dann haben Sie Gewinn vom Lesen des Korans. Und Sie müssten wissen, wir haben 3 Millionen Muslime hier, die auf der Basis des Korans glauben. Es gibt andere, die auf einer anderen Basis glauben, die eben auch antichristlich ist, auch antijüdisch ist, antimessianisch ist. Da müssen wir unterscheiden. Sure 3, Vers 60 heißt es, Abraham ist weder Jude noch Christ. Er ist der erste lauteren Glaubens. Er ist Muslim. Und von daher abgeleitet sind alle Muslime Söhne, Töchter Abrahams. Wenn also heute so viel in theologischen Kreisen wie Küng und was weiß ich alle, die sogar Namen haben, von der Ökumene der Abrahamssöhne und Töchter die Rede ist, dann würde das von islamischer Seite bedeuten, jawohl, wenn ihr Christen und ihr Juden euch zu Allah bekehrt, dann sind wir miteinander Söhne und Töchter Abrahams. Das heißt dann weiter in demselben Vers dieser Sure 3, Vers 60. Abraham war nicht einer von denen, das geht jetzt gegen die Christen, der Allah, diesem einzig einen Gott, Gefährten beigegeben hat, gemeint einen Sohn, einen Heiligen Geist. Und das ist es ja. Allah ist nicht Vater. Der Name fehlt. 99 wunderbare Namen für Allah im Koran. Ähnliche Namen wie in der Schrift. Ähnliche Adjektive, aber nur ähnliche. Aber entscheidend ist, fehlt der Name Vater und Liebe. Allah ist nicht der Vater und nicht der Gott der Liebe. Er ist der Gott der Macht. Erhaben über alles und über alle. Er kann machen, was er will. Ich habe jetzt einen Vortrag, beziehungsweise den Titel eines Vortrags gehört. Was macht der allmächtige Gott mit seiner Macht? Was macht Gott mit seiner Macht? Siehe, und da ist etwas. Er ist der Gott der Liebe. Das macht er mit seiner Macht. Begreifen Sie den Unterschied? Sind Sie noch dabei? Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Sonst können wir unseren jungen Leuten nicht helfen. Wenn sie den Unterschied nicht wirklich klar bekommen. Und im Dritten Reich ist die Menge der Christen abgefallen. Das sage ich Ihnen als Zeitzeuge. Und der Abfall ist weitergegangen. Und Sie sehen doch, was heute los ist. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ereifere. In welcher Beziehung steht der Islam zum Judentum, zum Christentum, die Beziehung zu Abraham? Und von daher Heilsgeschichte. Sie haben eben eine andere Heilsgeschichte. Und zwar ist die israelisch und da von daher christliche Heilsgeschichte bei ihnen arabisiert. Erwählt ist das Volk, was hervorgegangen ist aus Abraham über Ismael, den Erstgeborenen, den rechtmäßigen Sohn, wie Sie das sehen. Der Isaak ist dann danach gekommen. Aber dieser Erstgeborene ist ein Sohn nach dem Fleisch, und das ist auch tatsächlich so, mit der Hagar, das war eine ganz fleischliche Sache. Da hat Verstand und Gefühl und alles nachgeholfen, endlich diesen Erben herbeizuschaffen. Und da das die Sarah nicht mehr schaffte in ihrem vorgerückten Alter, musste eine frische, junge Araberin her aus Ägypten. Und dann war es da. Aber Gott sagt, nein. Zwar soll er auch leben, dieser Ismael, und soll gesegnet sein. Und es sollen aus ihm hervorgehen 12 Stämme, heißt ausdrücklich. Der soll viel Land bekommen, reiches Land, Öl, aber nicht der Erbe. Und nicht dieses Erbland Palästina. Da sind sie schon in der Gegenwart. Und das ist die Geschichte einer Tragödie, wie das Professor Bowman mal treffend ausgedrückt hat. Und die ist noch nicht zu Ende. Beziehung zu Jesus. Jesus im Koran, in der Reihe der Propheten von Allah bis Mohammed steht er Allah am nächsten. Heißt es ausdrücklich? Steht er Allah am nächsten? Sie können mit Muslimen über Jesus sprechen, vom Koran her. Und wenn er dann merkt, was ihnen Jesus ist, dann kann er anfangen zu vergleichen. Und die Erfahrung mache ich. Als ein Muslim erlebte, wie meine Frau gestorben ist, da hat er was gemerkt, dass die Jesus hatte und dass das nicht der Jesus nach dem Koran war. Denn was fehlt im Bild des Jesus im Koran? Einmal Er ist nicht der Sohn Gottes. Gott ist nicht im Fleisch gekommen. Jetzt schauen Sie sich mal die Theologien unserer Tage an. In wie vielen Theologien wird das denn geleugnet, dass... Ja, was denn? Sag's doch. Stimmt das?
Ich bin gespannt.
Dass Jesus Gottes Sohn ist. Jungfrauengeburt, wer kann da heute noch was mit anfangen? Ist ja auch so wenig vernünftig, ne? Der Koran ist viel vernünftiger als manches, was wir glauben. Nicht Gottes Sohn, Sure 17, Vers 111 steht das. Es steht Allah nicht zu, heißt es da an einer Stelle, einen Sohn zu haben. Das ist für mich eine ganz interessante Formulierung. Das könnten genauso gut auch Theologen sagen. Das ist doch nicht vernünftig, das ist doch nicht denkbar. Was nicht denkbar ist, ist auch nicht machbar, ist auch nicht richtig, dass Gott einen Sohn hat und Mensch wird. So 17, Vers 111. Sure 19, Vers 36, Sure 9, Vers 30, Allah ein Sohn, die das sagen, sind unwissend. Da werden die, die das sagen, zu den Heiden gezählt, die eben sehr viele Götter haben und die also neben Gott auch den Sohn haben, den Heiligen Geist haben, also drei Götter. Wobei das dann in der katholischen Praxis auch noch seine Bestätigung findet, was da abgelehnt wird, nämlich diese Marienverehrung. Dass also Allah eine Maria haben sollte und von daher dann einen Sohn bekommen, das ist Blasphemie und da heißt es ausdrücklich, verflucht seien sie. Da ist ein Fluch ausgedrückt im Koran über die, die das glauben, die Gottessohnschaft Jesu Christi. Und das andere ist Sure 4, Vers 156, er ist nicht gekreuzigt und nicht auferstanden, leibhaftig. Sie kreuzigten einen anderen für ihn. Das war eine Irrlehre der damaligen Christenheit, der sogenannte Doketismus. Sie kreuzigten einen anderen. Die Begründung ist eigentlich sehr interessant. Das war unmöglich. Gott, der große Gott, konnte das doch niemals zulassen, dass dieser herausragende Prophet, Jesus, der ihm Allah sehr nahe steht, da so elend am Kreuz verenden musste. Ja, wer war das? Die Bischofin Jaspen? Nee, Jaspen heißt sie nicht. Jespen.
Jepsen.
Jedenfalls mit P. Ja. PS. Postskriptum. Also, die hat das Kreuz verschönert. Mit Blumen. Also man kann den Leuten nicht mehr zumuten, heute da ein Kreuz zu sehen, wo ein solch rechtschaffener Mensch wie Jesus elend verendet. Kreuz. Das Ärgernis. Sieh, und das ist hier ausgeblendet im Koran, das Kreuz. Sie haben ihn nicht gekreuzigt. Das hätte Allah nie zugelassen. Außerdem, weshalb sollte er dann überhaupt gekreuzigt werden? Ja, um unsere Sünden zu sühnen. Nein, so schlimm steht das um uns Menschen doch gar nicht. Wir haben doch nicht die Söhnung nötig, wie sie da am Kreuz geschehen ist. Sehen Sie, das nagt am Kern des Evangeliums. Ach, ich muss ja zum Schluss kommen. Ich bin erst in der Mitte. Dieser Jesus ist hochgeschätzt. Hochgeschätzt, wie hochgeschätzt auch heute. Knüpfen Sie daran an. Und dann machen Sie einen Vergleich mit den Christen, wie hoch er da geschätzt ist oder gar nicht geschätzt ist. Nämlich, kürzlich in England sollte ein blasphemischer Jesusfilm gegeben werden. Das gibt es ja heute. Die Christen haben nichts gemacht. Die Muslime, sie haben dort eine sehr starke Vereinigung, sogar rechtskräftige Vereinigung, haben beantragt, dass dieser blasphemische Jesusfilm verboten wird, weil er sie beleidige, ihren Glauben und ihren Glauben an diesen Jesus nach dem Koran, so hoch geschätzt. Das ist durchgekommen. Und tatsächlich, der Film durfte nicht gezeigt werden. Vielleicht kommt es so weit, dass uns von der Seite so gründlich den Christen der Spiegel vor die Augen gehalten wird, dass wir dann vielleicht erkennen, was Luther einmal gesagt hat, da muss ich Luther zustimmen, als die Türken vor Wien standen, als der Islam auch von der Seite durch den Balkan nach dem Herzen Europas, des christlichen Europas griff, sie sind eine Geißel gegenüber einem so verfallenen Christentum. Dieser Jesus, das ist jetzt wichtig zu sehen, so hoch er ist, aber er ist nicht Gottes Sohn, er ist nicht der sühnende Heiland, Jesus Christus, der Messias, der für Israel nicht nur, sondern für die ganze Menschheit starb, siehe das Lamm Gottes, welches der ganzen Menschheit Sünde auf sich genommen hat und gesühnt hat und ist auferstanden, das ist bestätigt und von daher war Hoffnung. Hoffnung für uns und für die ganze Menschheit, für die ganze Welt. Sehen Sie, dieser Jesus muss zurückstehen hinter Mohammed. Noch eine Sure, das sei die letzte in diesem Zusammenhang. 61, Vers 6, da sagt Jesus, da lässt Allah Jesus sagen, in der Offenbarung an Mohammed, seinen Propheten, ich, Jesus, bin Allahs Gesandter an euch, ihr Kinder Israel, um euch die Tora zu bestätigen, die vor mir war, Altes Testament, und einen Gesandten zu verkündigen, jetzt kommt, der nach mir kommen wird, dessen Name ist Ahmad. Das ist eine Anspielung auf Johannes 14, Vers 16, wo der Jesus sagt, nach mir wird jemand kommen, eben der Heilige Geist. Ich muss jetzt zusammenfassen am Schluss. Drittens, der Islam versteht sich als Alternative zum Christentum. Das kann ich jetzt nicht näher ausführen, vielleicht komme ich morgen etwas noch darauf. Ist aber ganz wichtig zu sehen. Da ist eine Überzeugung, das Christentum hat abgewirtschaftet, siehe die ganze westliche Moral, die sie für die christliche Moral ansehen. Ich weiß von dieser Insiderin, ihr Mann, die haben eine ganz saubere Ehe, wie man sie selten findet noch in Deutschland. Die haben saubere Kinder, ich habe die kennengelernt. Und die halten an ihrer Ehe fest. Die Ehe ist gesegnet, weil sie eine gute Ehe haben und Ehe als solche verstehen. Ja? Und viele Christen verstehen ja nicht mehr, was Ehe ist. Deshalb können sie auch einfach aufgeben. Die sagt, mein Mann zeigt mir immer und wieder die Christen. Ja, wir würden sagen, sogenannte Christen. Bitte, den Unterschied können die nicht machen. Es sei denn, sie haben dich kennengelernt und haben dann gemerkt, den Unterschied. Und sagt, nun guck dir das doch an. Sagt der Mann, spuckt manchmal aus vor dieser ganzen christlichen Dekadenz. Und Juden, da ist ein Hass, eine Wut, das sind die Zionisten, die nehmen uns das Land weg, Palästina. Als Alternative zum Christentum, Professor Baumann konnte sagen, die Krise der christlichen Theologie und der westlichen Moral in unserer Zeit steht eine starke islamische Glaubensgewissheit und ein aggressives Missionsbewusstsein gegenüber. Viertens, der Islam hat nicht den Gott der Bibel. Wenn Sie die Kriterien anwenden, wird das klar. Ich verweise aber auch auf mein Buch Israel, das Reich des Islam, wo ich 100 Seiten darüber geschrieben habe. Wer ist Allah? Er ist kein Gott, der ein Beziehungsverhältnis der Liebe zu seiner Schöpfung hätte. Könnten Sie den Satz noch aufnehmen? Zu seinen Menschen. Es geht niemand über Erde, den Gott nicht liebt. Sondern hier ist die Herausforderung an uns in der Begegnung mit den Muslimen. Da ist der Punkt, wo wir ihnen zu begegnen haben. Da ist der Punkt. Sind wir dazu fähig? Hinter einem solchen Vortrag kam eine Frau zu mir, es war in Krelingen, kürzlich im geistigen Rüstzentrum, sagte, ja, die Liebe, aber ich habe Angst. Die hat Muslime in ihrem Haus, aber ich habe Angst. Ist da was nicht in Ordnung bei mir? Es steht doch, Angst ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt doch die Angst aus. Wir haben ein Seelsorgsgespräch gehabt, ich sage, ihre Liebe reicht da nicht. Es ist eine andere Liebe, die Liebe des Christus. Die Liebe des Christus, die hat keine Angst. Die hat auch keine Berührungsängste. Die geht durch alles hindurch, die geht ja ans Kreuz von Golgatha. Die geht durch den Tod hindurch und dann ist aber auch die Auferstehung da. Das hat sie begriffen, sie war richtig frei. Das wünsche ich uns hier, allen, jedem. Und der Islam kämpft, das ist das fünfte, gegen die Juden als Zionisten. Das haben wir kürzlich noch erlebt und das werden wir noch viel mehr erleben im Nahostkonflikt. So, jetzt möchte ich in die Stelle aber noch lesen. Ich komme dann nicht zu dem anderen, die atheistische Bewegung. Vielleicht deute ich das morgen noch etwas an. Wenn Sie wollen, können wir aber auch mal noch ein Gespräch extra darüber haben, wenn Sie Zeit haben, irgendwann und wie, heute Nachmittag, morgen Nachmittag muss ich zu meinem Urenkel. Schlagen Sie doch bitte zum Schluss noch auf, 1. Johannes 2. Johannes ist ja ein Apostel, der schon Jesus selbst erlebt hat und Jesus in seiner ganzen Liebe, die ihm ans Kreuz gegangen ist. Das ist Liebe. Übrigens, Männer, wenn sie ihre Frauen lieben, sollen sie ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der hat sich ja für sie hingegeben. Also, dass die Männer ein bisschen mehr sterben, damit die Frauen richtig leben können. Entschuldigung, das ist wichtig. Was dann umgekehrt die Frau zu tun hat, das darf ich Ihnen nicht sagen, ich bin Mann. Das können Sie selbst nachlesen. Aber dann ist das auch keine Schwierigkeit mit der Frau. Dann wird sie ihrem Mann schon so begegnen, wie es dann da auch steht. Das ist ein kleiner Tipp für Eheseminar. Aber für Sie ja nicht mehr, Sie sind ja schon alt. Aber vielleicht auch. Meine Frau sagt im hohen Alter, sie ist 75 geworden, wir waren 50 Jahre nicht mehr verheiratet, ich könnte dich immer wieder neu heiraten. Haben Sie das auch Ihrem Mann schon mal gesagt? Gut. 1. Johannes 2. Johannes hat die Liebe des Christus kennengelernt, ist alt geworden, ist zum Ende seines, des ersten christlichen Jahrhunderts gekommen und sah schon die Gegenströmungen. Sah sie schon. Sie waren auch schon partiell da, wie sie heute ganz da sind. Kinder, es ist die letzte Stunde. 1. Johannes 2, Vers 18. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen. Man kann auch sagen, viele antichristlichen Strömungen. Antichristlichen Strömungen. Sie kommen noch auf Ideologien, ja? Antichristliche Ideologien. Nationalsozialismus war eine antichristliche Ideologie. Der ganze Sozialismus ist eine antichristliche Ideologie. Darauf komme ich morgen Nachmittag. Oder morgen, nee, wann? Morgen früh. Der Nationalsozialismus war eine besondere Art des Sozialismus. Wir wissen, wo er hingeführt hat. In die Kultur des Todes. Viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Aber jetzt kommt eben dieses endzeitliche Gefälle zum Ziel hin. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Natürlich jetzt die Frage, war ein Dr. Robert Ley nicht von uns? Ich möchte das hier einschalten. Dr. Robert Ley hatte sich dann zu verantworten in Nürnberg vor dem Kriegsgericht. Und man hat ihn dann in seiner Zelle vorgefunden. Und er hatte sich aufgehängt am Fensterkreuz. Und auf dem Tisch hat man gefunden, das ist authentisch, ein Zettel. Da hat er geschrieben, Es bleibt der deutschen Jugend nicht anders übrig, als zurückzukehren zu Gott und dem Christus Gottes. Das hat der Mann erkannt. Das wusste er auch schon vorher. Aber dann hat er blasphemisch gelebt mit Frauen und dem Suff und sich blasphemisch geäußert in der völligen Verhaftung an Hitler und den Nationalsozialismus, wie viele Christen. Und immer, wenn es kommt, die Sprache auf Blasphemie, bewusste Blasphemie, geäußert von solchen, die es anders wussten, und es dann heißt, alles wird euch vergeben, aber nicht die Lästerung wider den Heiligen Geist. Das ist eine furchtbar schwere Stelle und ich lege sie nicht aus. Nur interessant für mich, immer wenn mir in Erinnerung kommt, Robert Ley, was ich von ihm durch meine Eltern, durch meinen Vater und die ganze Umgebung wusste und dann auch selbst gehört habe, und dann dieses Ende, steht mir das vor Augen. Mit anderen Worten, nehmen Sie es, nehmen wir es nicht leicht. Blasphemie. Und welche Frechheit heute oft im Umgang mit Gottes Wort, Bibel. Welche blasphemischen Äußerungen kommen da manchmal. War der nicht von uns, Robert Ley? Jedenfalls waren seine Eltern tiefgläubige, wie wir sagen, Pietisten. Und er der beste Konfirmand seines Jahrgangs. Ich überlasse ihn der Gnade Gottes. Gott sei Dank, dass ich das kann. Aber eine ganz große Warnung. Das heißt dann weiter, und ihr habt doch die Salbung von dem Heiligen und wisst es. Es geht um den Heiligen Geist. Aber wenn dieser Geist gelästert wird, das, was ich einmal empfangen habe, ja, wenn das gelästert wird, was dann? Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wissen Sie, dass am Ende die Lüge zunimmt? Wissen Sie, was ein Unterschied ist zwischen einem guten Propagandisten und einem schlechten Pfarrer? Der beste Propagandist ist in Deutschland die Gegenwart Josef Goebbels. Der Propagandaminister, der konnte die Unwirklichkeit so darstellen, als sei sie wirklich. Die Leute glaubten. Alle sagten Heil. Und ein schlechter Pfarrer?
Die Wirklichkeit, als wäre sie unwirklich.
Aber bitte, ich spreche nicht gegen die Pfarrer, ich spreche gegen uns, wenn wir uns so benehmen und wenn wir uns so äußern, dass keine Überzeugung mehr drin ist und dass die anderen deshalb es auch nicht glauben können. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Messias ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und dazu, damit Sie sehen, wir sind verpflichtet mit solchen Kriterien, die uns die Schrift gibt. Und wir müssen das vergleichen mit dem, was um uns her geschieht. Wenn Sie wollen, die Schrift lesen und die Zeitung lesen. Ja, damit Sie vergleichen können. 1. Korinther 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, dass er Gottes Sohn ist, ist aus Gott. Was ist denn das für ein Geist, der das leuchtet? Ist auf keinen Fall aus Gott. Wenn nicht aus Gott, von woher dann? Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt wirksam. Ihr seid aber Kinder Gottes und habt sie, die Welt, doch überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer als der, welcher in der Welt ist. Darauf kommt es jetzt an. Dass wir nach der Schrift Christus in unseren Herzen haben, dass wir mitgekreuzigt sind, wie es in der Taufe bekannt ist, mitgekreuzigt, wie geht es weiter, mitgestorben sind, dann auch mit auferweckt sind zu neuem Leben. Und das heißt, dass Christus in unserem Herzen ist, er ist das neue Leben und damit eine lebendige Hoffnung in unserem Herzen. Das ist es und nur so geht's. Ja, das war viel, aber Sie haben aufmerksam zugehört. Denken Sie dem weiter nach und ich danke Ihnen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, für diese Gabe deines Sohnes und damit des Lebens möchten wir dir gerade angesichts dessen, was wir hier entwickelt haben, danken. Dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir Jesus Christus, dass wir diesen Geist wissen in unseren Herzen, in unserem Leben, nach der Schrift, dass sie uns die Kriterien gibt. Wir danken dir. Aber nun sind wir in dieser Welt, in dieser Rasanz der Endzeit, in diesem endzeitigen Gefälle, Herr, und da sehen wir, da merken wir, wie gegenläufig so vieles ist. Und da brauchen wir festen Halt, Herr, wir selbst. Und wir möchten so gerne, dass wir es vermitteln können, auch unseren Kindern, unseren Enkelkindern, in den Gemeinden, in die junge Generation. Ich möchte dich herzlich bitten, dass auch diese Konferenz hier in Langensteinbach Höhe ein Stück Hilfe dafür wird. Und ich danke dir, dass sie das werden kann und ich denke auch werden wird. Amen.